Systeme, die mithilfe von künstlicher Intelligenz menschliches Lernen nachahmen. Die entwickeln sich rasend schnell. Das birgt viele Chancen auf der einen Seite, aber auch ebenso viele Risiken auf der anderen. Die Europäische Union hat deshalb gerade das weltweit erste KI-Gesetz beschlossen, um die Risiken einzudämmen. Denn schon jetzt finden sich KI-Anwendungen in allen möglichen Bereichen wieder, von der Medizin über Marketing bis hin zum Verkehr. Dabei ist aber der Energieaufwand, um diese Aufgaben zu erfüllen, ziemlich hoch. Im Vergleich dazu sind wir Menschen mit unserem biologischen Gehirn deutlich energieeffizienter. So sind WissenschaftlerInnen zu der Idee gekommen, neue elektronische Bauelemente nach dem menschlichen Vorbild zu entwickeln. Darum geht es diese Woche im Forschungsquartett. Ihr hört den Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Schön, dass ihr dabei seid.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich.
Neuromorphes Computing, so heißt das Forschungsfeld, das sich damit beschäftigt, Eigenschaften unseres Gehirns in der Informatik umzusetzen. Wie genau funktioniert das und was genau soll nachgemacht werden? Das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Astrid Jeke. Sie hat über Neuromorphes Computing mit Professor Rainer Waser gesprochen. Er ist Physikochemiker und forscht und lehrt am Forschungszentrum Jülich und der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule Aachen. Hallo Astrid.
Hallo Sarah.
Fangen wir mal ganz basic beim Begriff im Titel an, Neuromorph. Was genau heißt das denn?
Also du hast es im Großteil schon erklärt. Es ist ein Informatikbegriff, der Konzepte bezeichnet, die sich vom menschlichen Gehirn inspirieren lassen. Neuromorphes Computing besteht darin, neue Computer-Hardware und Software zu entwickeln, die nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns arbeiten sollen.
Ja, und was genau versuchen die WissenschaftlerInnen mit diesem neuromorphen Computing nachzuahmen?
Es geht hier um verschiedene Sachen. Teilweise wurden Konzepte schon übernommen, das hochgradig parallel arbeiten zum Beispiel. Also genau wie unser Gehirn mehrere Aufgaben gleichzeitig verarbeiten kann, besitzen herkömmliche Computersysteme dank Multiprozessoren mehrere Systeme, die parallel arbeiten können. Der Fokus der Recherche beim neuromorphen Computing liegt aber gerade auf dem sogenannten Computing in Memory. Ich habe von Rainer Waser wissen wollen, was das genau heißt.
Das heißt also, dass die Recheneinheit und die Speichereinheit nicht getrennt sind, wie im traditionellen Rechnen, in den traditionellen Computern, die auf den von Neumann, eigentlich ein genialer Typ, zurückgehen. Aber der hat damals das Konzept aus guten Gründen eingeführt, dass man diese beiden Einheiten trennt und die Daten auf einem sogenannten Bus, also ganz viele Leitungen, hin und her schaufelt. Und das macht heute den größten Teil des Energieverlustes, also der Wärmeentwicklung, aus, weil diese Leitungen, die ja Kapazitäten sind, immer wieder aufgeladen und entladen werden müssen in Gigahertz-Takten. Und dann kann man sich leicht vorstellen, ja, dass das zur starken Erwärmung beiträgt. Und das Gehirn arbeitet anders. Da gibt es keinen Bereich, da wird gespeichert, einen anderen Bereich, da wird verarbeitet, sondern das passiert immer an der gleichen Stelle. Und das wollen wir im neuromorphen Computing ebenfalls übernehmen.
Heißt, bisher verarbeiten und speichern unsere Computer die Daten in unterschiedlichen Einheiten, was aber sehr energieaufwendig ist.
Genau, dieses modulare System hat John von Neumann entwickelt, ein ungarisch-amerikanischer Mathematiker, Physiker und Informatiker. Jetzt wird aber versucht, nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns ein neues energiesparendes System zu entwickeln, das eben Energie sparen würde, indem es die Daten am gleichen Ort verarbeiten und speichern würde, was das ganze Hin- und Herschicken der Daten ersparen würde. Und dafür nutzen die WissenschaftlerInnen eben das menschliche Gehirn als Vorbild. Allerdings wird da zwischen der reinen Leistung und der Energieeffizienz unterschieden. Rainer Waser hat die Situation so zusammengefasst.
Fangen wir mal damit an, dass natürlich schon die kleinsten Prozessoren in der Verarbeitung von numerischen Daten viel, viel schneller sind als das menschliche Gehirn. Das ist auch bekannt. Ich meine, deswegen benutzen wir ja seit den 70er Jahren Taschenrechner. Auf der anderen Seite ist es so, dass das menschliche Gehirn halt gerade mal 20 Watt umsetzt. Ja? Im Ruhezustand benötigt der Körper 100 Watt oder gibt der 100 Watt an Wärme ab. und davon 20 Watt bis 25 Watt das Gehirn. Also schon ein deutlicher Anteil davon. Wenn man sich die Prozessoren anguckt, die heutigen, dann sieht man, dass die natürlich viel, viel mehr Leistung umsetzen. Und wenn Sie sich einen Großcomputer ansehen, dann benötigt der Megawatt, ja, also Millionen Watt. Das sind natürlich Größenordnungen dazwischen. Das ist der große Vorteil vom menschlichen Gehirn, dass es energieeffizient ist.
Laut Rainer Wasser ist unser Gehirn so energieeffizient, weil es einerseits eben Daten am gleichen Ort verarbeitet und speichert, aber es gibt einen weiteren Grund dafür.
Das Rechnen passiert auch ganz anders. Das ist auch ein bestimmter Aspekt des Neuromorphen Computings, was man den Neuronen abgeschaut hat. Da gibt es die sogenannten neuronalen Netze. Das heißt also, man hat sozusagen ein Netz mit Eingängen, quadratisches Netz beispielsweise mit Eingängen und Ausgängen. Und an den Verknüpfungsstellen dieses Netzes haben sie Gewichte, also Widerstände. Und wenn Sie jetzt was rechnen wollen, also zum Beispiel eine Mustererkennung durchführen wollen, dann eignet sich ein solches neuronales Netz viel besser als die Standard-Prozessorarchitekturen. Und dann können Sie ein solches Netz trainieren und können dem dann ein Muster anbieten. Und aufgrund des Trainings wird es dann im Ausgang sagen, was es sieht, also was es höchstwahrscheinlich erkennt. Also zum Beispiel, berühmtes Beispiel ist die Handschrifterkennung.
In der Mustererkennung sind wir als Menschen weiterhin sehr gut, meint Rainer Wasser. Neuronale Netze seien auch aus diesem Grund ein wichtiger Teil des neuromorphen Computing.
Wir versuchen das noch deutlich energieeffizienter zu machen, diese neuronalen Netze und das Computing in Memory, indem wir neuartige Bauelemente in die Computerei, wenn ich das mal so lax sagen darf, einführen.
Da kommen wir also von der Theorie in die Praxis. Wie baut man denn elektronische Elemente, damit sie gleichzeitig Daten verarbeiten und speichern können und damit ja allgemein energieeffizienter werden?
Das, was du beschreibst, also Materialien und Bauelemente, die gleichzeitig Daten verarbeiten und speichern können, haben einen ganz eigenen Namen. Das sind sogenannte memristive Elemente. Was das genau heißt, hat mir Rainer Wasser erklärt.
Memristive ist ein Kofferwort, das sich zusammensetzt aus Speicher, Memory, und Resistor, Widerstand. Also das ist ein Widerstand, ein elektrischer Widerstand mit einem Speicher, mit einer Speichermöglichkeit. Aber in der Weise, dass Sie, wenn Sie sozusagen die Spannung wegnehmen, dass dann der Zustand erhalten wird, dieser Widerstand. Auf der anderen Seite kann man den aber auch überschreiben. Es ist ein nicht flüchtiger Speicher, aber es ist ein wiederbeschreibbarer Speicher. Und das ist ein Konzept, das vor über 20 Jahren schon gefunden worden ist, was aber zunächst mal in verschiedenen Materialsystemen sich ausgeprägt hat.
Um jetzt deine Frage zu beantworten, wie man solche memristive Elemente baut, da wird es gleich ganz schön technisch. Grob zusammengefasst geht es darum, den elektrischen Widerstand eines Materials ändern zu können. Eine Möglichkeit bestehe laut Rainer Wasser darin, den Widerstand durch die sogenannte Giant Magneto Resistance ändern zu können, also durch das Anlegen eines äußeren Magnetfeldes. Eine weitere Möglichkeit sei die Verwendung von Elementen aus Phasenwechselmaterial, die ihren Aggregatzustand durch thermische Energie reversibel wechseln können.
Boah, das klingt ziemlich kompliziert. Kann man das so zusammenfassen, dass Memory Stores einfach Elemente sind, deren elektrischer Widerstand verändert werden kann? Also elektrischer Widerstand, das habe ich vorher noch mal nachgelesen, es ist ein Maß, mit dem quasi die Stärke des Stroms reguliert wird, der durch ein Bauteil geht. Also ganz praktisches Beispiel aus dem Alltag, Stromkabel, die sind ja isoliert. Also da ist ja eine Schicht drumherum, damit der Strom nicht überall hinfliegt. Ja, und um zurück zu unserem Beispiel zu kommen, wenn ich jetzt diesen elektrischen Widerstand, von dem Rainer Wasser erzählt, in den Memory Stores verändern kann, dann kann ich am Ende die Daten effizienter speichern.
So habe ich es auch verstanden. Und die Idee dahinter ist, die Eigenschaften der Synapsen im menschlichen Gehirn nachzuahmen. Dazu nochmal Rainer Wasser.
Ich hatte ja eben die neuronalen Netze angesprochen und hatte gesagt, an den Übergangsstellen zwischen den beiden Ebenen, da sitzen Knotenpunkte, die den Widerstand speichern sollten. Ja, ich meine, traditionell geht es ganz anders. Da wird dieser Widerstand extern gespeichert und wieder reingeschrieben, aber mit unseren memristiven Materialien versuchen wir den direkt an der Knotenstelle zu speichern und haben damit die Eigenschaften von Synapsen übernommen, die wir im menschlichen Gehirn haben, zwischen den Neuronen. Und man muss bedenken, dass auf jedes Neuron im Gehirn etwa 10.000 Synapsen kommen. Also es gibt sehr, sehr viel mehr Synapsen als Neurone. Und das heißt, wenn man dort Energie sparen kann, dann hat man viel gewonnen.
Zur Erklärung, Synapsen sind neuronale Verknüpfungen, also Stellen, die den Kontakt zwischen verschiedenen Nervenzellen herstellen.
Genau, Rainer Faser hat es auch so zusammengefasst.
Im menschlichen Gehirn und nicht nur dort, sondern natürlich in praktisch allen Tieren, haben sie Neuronen, Nervenzellen und die haben Verbindungen. Und diese Verbindungen, das sind einerseits Dendrite, die Signale aufnehmen können. Und dann gibt es, genauer Aufbau ist so, dass sie dann einen Datenweiterleitungsstrang aus jedem Neuron haben, der sich dann wieder verzweigt. Und über die Verzweigungen an den Verbindungsstellen zwischen diesen Verzweigungen und dem nächsten Neuron, zum Beispiel den Dendriten des nächsten Neurons, dort sitzen Synapsen.
Es gibt verschiedene Arten von Synapsen. Rainer Faser betont dabei die Rolle der Synapsen als Gewichte in der Verbindung zwischen den Neuronen. Sie können das Signal entweder stärken oder abschwächen.
Ich finde es schon super, super interessant, muss ich sagen, wie Informatik und Neurowissenschaft sich in dieser Forschung um neuromorphes Computing treffen.
Ja, Neuromorphous Computing ist auf jeden Fall ein sehr interdisziplinäres Forschungsfeld. Da arbeiten WissenschaftlerInnen aus der Physik, der Chemie, der Elektrotechnik, der Informatik, der Neurowissenschaft und MaterialexpertInnen zusammen. Anfang Juni veranstaltet das Forschungszentrum Jülich deshalb in Aachen eine große Konferenz über Neuromorphic Computing and Engineering, um die verschiedenen Forschungsfelder und Gewerke zusammenzubringen. Heißt, die Neurowissenschaften einerseits, die Elektrotechnik und Informationstechnik im Kontext des neuromorphen Computings andererseits und dann noch die Informatik, insbesondere in Bezug auf KI.
Wenn jetzt so viele Forschende aus so ganz unterschiedlichen und verschiedenen Bereichen sich vernetzen und zusammenarbeiten, damit Computer mehr wie das menschliche Gehirn funktionieren, bedeutet das dann auch umgekehrt, dass diese interdisziplinäre Forschung dabei hilft, unser Gehirn grundsätzlich besser zu verstehen?
Das habe ich mich auch gefragt. Rainer Faser war da in seiner Antwort aber eher vorsichtig.
Ja, gut, das müssten wir dann sehen. Also zunächst mal die Neurowissenschaftler, die versuchen ja aus dem, was sie aus dem Gehirn schon kennen, von der Struktur und der Dynamik, bestimmte kleine Bereiche, bestimmte Kolumnen nachzubilden in Großrechnern, auf dem Supercomputer. Und dazu haben sie dann neuronale Modelle. Und diese Modelle füttern sie in den Supercomputer und lassen dann dieses System arbeiten und versuchen dann, das nachzubilden. Und das wird dann wiederum verglichen mit elektrophysiologischen Messungen, die man ausführt. Und so versucht man Stück für Stück in das, an die Arbeitsweise des Gehirns heranzukommen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich berücksichtigen, durch die Tatsache, dass das simuliert wird auf dem Großrechner, ist man zwar beliebig flexibel, weil sie jede kleine Änderung im neuronalen Algorithmus sofort implementieren können, aber dadurch, dass es eine Software-Simulation ist, brauchen sie auch beliebig viel Energie. Und dann können sie einen kleinen Teil unseres menschlichen Gehirns simulieren, brauchen aber dann so und so viel Megawatt und sind meistens auch noch langsamer als die Biologie.
In einer anderen Folge, da haben wir explizit über Netzwerke im Gehirn gesprochen. Da lag der Fokus auf der Frage, wie die einzelnen Nervenzellen miteinander kommunizieren. Koryphäe auf diesem Forschungsgebiet ist Professor Dr. Moritz Helmstetter, Leiter des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Mit seinem Team versucht er, dort das Gehirn zu kartografieren, um dessen Funktionsweise besser zu verstehen. Also wenn ihr thematisch da weiter einsteigen wollt, dann findet ihr die Folge auf unserer Website detektor.fm und zwar natürlich unterm Forschungsquartett. Werbeblock Ende. So, und jetzt zurück zu unserem Thema hier. Du hast gerade schon die Konferenz angesprochen und die Vernetzung der unterschiedlichen Disziplinen untereinander. Jetzt interessiert mich natürlich auch, wie soll diese Technologie dann zukünftig ganz konkret umgesetzt werden? Kannst du dazu schon was sagen?
Also wir werden uns noch gedulden müssen, bevor wir konkrete Umsetzungen sehen, denn die Technologie um neuromorphe Hardwares und passende Softwares befindet sich noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase. In mehreren Wissenschaftsartikeln ist die Rede vom autonomen Fahren, also dass neuromorphes Computing dort zum Einsatz kommen könnte. Rainer Weiser sieht da allerdings noch einen Zukunftstraum, denn bisher wurden nur Demonstratoren entwickelt, die viel zu klein und noch nicht komplex genug seien, um ein Auto zu steuern.
Aber viele Dinge, die heute in der künstlichen Intelligenz laufen und dann dabei sehr viel Energie verbrauchen, die kann man dann sozusagen on the edge, also in Handgeräten oder am Körper oder in jedenfalls getrennt von großen Computerservern oder Großrechnern betreiben. Das ist die Idee dahinter und das funktioniert ansatzweise auch. Das soll gehen bis zu dem Punkt, dass man angepasste Sensoren an diese neuromorphen Computing-Einheiten andockt, um dann beispielsweise seinen Körper zu überwachen und so weiter. Ja. Auch das gibt es alles schon, aber das soll energieeffizienter werden, beziehungsweise für die gleiche Energie will man mehr Rechenleistung zur Verfügung stellen.
Im Grunde genommen geht es also eher darum, Berechnungen zu beschleunigen, KI effizienter und energiesparender zu machen.
Und all das dank des Modells unseres menschlichen Gehirns. Wow, damit beenden wir diese Folge Forschungsquartett. Meine Kollegin Astrid Jacquet hat für diese Folge mit Rainer Weiser vom Forschungszentrum Jülich gesprochen. Astrid, vielen Dank für deine Recherche und das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das war's von uns diese Woche. Folgt unserem Podcast auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Neue Folgen vom Forschungsquartett gibt es jede Woche am Donnerstag. Bewertet uns gerne mit ein paar Sternchen, schreibt uns eine Rezension oder lasst ein paar Herzen da. Darüber freuen wir uns auf jeden Fall. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei meinen beiden Kolleginnen Astrid Jacquet und Caroline Breitschädel bedanken. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Ja, mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich.